herzlich willkommen zu Datenfluss und Drehmoment, dem Podcast für Digitalpatente in der Industrie. Mit Felicita Banshaf und Bastian Best.
Hallo und herzlich willkommen. Und da sind wir live zur allerersten Folge von unserem neuen Podcast. Mensch, Felicita, ich freue mich.
Hallo Basti, ich freue mich auch und auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir es jetzt wirklich machen und ich bin so aufgeregt.
Ja, bin ich auch, muss ich sagen. Wir streamen ja hier auch live auf LinkedIn, ja, ohne doppelten Boden. Haben es jetzt auch technisch hingekriegt, das war gar nicht so einfach. Und da das alles auch noch Neuland für uns ist hier, haben wir uns Verstärkung geholt. Ich hole mal die Magdalena mit rein, die nämlich heute den Stream hier managen wird. Hallo Magdalena.
Hallo Felicita, hallo Basti, liebe Zuhörer. Ich freue mich hier den Stream managen zu können und so, dass auch keine Kommentare untergehen. Genau.
Super, man sieht schon, also wenn die Magdalena was organisiert, dann geht nichts schief. Im Übrigen ist die Magdalena nämlich auch die beste Patentanwaltsfachangestellte, die man sich wünschen kann. Also wen das interessiert, der connectet sich bitte mit ihr, ja. Und Magdalena, ich würde sagen, du kommst einfach später wieder rein, spontan, wenn sich was im Chat getan hat, ja.
Genau, ich habe die...
In dem Sinne auch der Aufruf an die Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, drücken Sie mal irgendwie einen Daumen hoch oder so. Das würde uns helfen, dass wir sehen, dass hier der Stream funktioniert. Oder schreiben Sie was in die Kommentare. Felicita, ich würde sagen, wir starten mit zwei aktuellen Meldungen. Ja, ein Thema, das uns natürlich allen zu schaffen macht, ist nämlich Putins abscheulicher Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Ja, es ist schrecklich, was da gerade passiert. Ich kann mir die Bilder gar nicht ansehen, als Mutter zu sehen, wie die Kinder in den Kellern schlafen müssen, ist es so furchtbar. Mich überfordert das auch, ehrlich gesagt, ziemlich stark. Krieg war für mich immer was sehr weit weg ist. Und es kommt plötzlich immer näher. Und ich habe immer gedacht, sowas betrifft mich nicht. Aber jetzt wird es irgendwie real und immer präsenter. Und auch bei uns im Leben. Und das macht mir sehr viel Angst. Und ich glaube, meine Strategie ist eher verdrängen. Ich weiß nicht, ob das gut ist.
Absolut, absolut. Ja, ich glaube, da ist jeder irgendwie unsicher auf seine Weise. Dagegen erscheinen natürlich auch die Entwicklungen, die sich im Hinblick auf IP da gerade tun, nahezu profan. Anfang dieser Woche gab es in Russland nämlich eine Verordnung, die erlassen wurde, die gewissermaßen die Verletzung von ausländischen Patenten erlaubt. Es gibt da so eine Liste von unfriendly countries, darauf sind auch alle EU-Staaten und so wie ich das verstanden habe, Patente von Inhabern aus diesen Ländern dürfen jetzt in Russland benutzt werden, ohne die Zustimmung der ausländischen Patentinhaber. Welche wirtschaftlichen Auswirkungen das haben wird, wird sich natürlich zeigen, denke ich, aber es ist natürlich ein unglaublicher Vertrauensverlust für ausländische Unternehmen in Russland und für mich ein weiteres Beispiel dafür, wie Putin eben das Verhältnis zwischen Russland und dem Rest der Welt wohl für immer verändert.
Ja, das finde ich auch sehr erschreckend, wie schnell plötzlich so eine Veränderung auf uns zukommt und ich mag mir gar nicht ausmalen, welche Folgen diese Verordnung haben wird und was da noch passiert. Aber wir werden das vermutlich zeitnah spüren und es wird sich sicher viel verändern. Auch das ganze Patentsystem. Es gibt ja auch schon Gespräche auf der anderen Seite, wie das weitergehen soll. Ich denke, der Vertrauensverlust wird nochmal viel einschneidender sein und viel länger nachwirken. Aber wir müssen das Beste daraus machen und schauen, wie wir damit umgehen. Und weiter geht's immer. Wie machen wir denn weiter, Basti? Was gibt's denn sonst noch Neues?
Zweites News-Item auf meiner Agenda sind die EPA-Prüfungsrichtlinien. Die werden ja immer einmal im Jahr aktualisiert und Anfang März gab's wieder das jährliche Update. Diesmal für mich interessante Änderungen bei den Abschnitten über computerimplementierte Erfindungen. Also insbesondere wird da die G1 aus 19 jetzt implementiert. Ja, wer vielleicht meinen VPP-Vortrag gehört hat im Herbst über die G1 aus 19, der weiß, dass ich von dem Grundton in der Entscheidung jetzt nicht so angetan bin. Als ich die Guidelines gelesen habe, also eben die neue Version der Prüfungsrichtlinien, muss ich sagen, mein erster Eindruck ist durchaus positiv. Also das scheint mir doch irgendwie eine progressivere Herangehensweise zu sein an das Thema in Teilen, als es die große Beschwerdekammer gemacht hat. Mehr demnächst aber dazu werde ich mir noch genauer anschauen, die Guidelines, und werde dazu wohl eine extra Folge machen in meinem anderen Podcast, The Best Practice. Aber die ist noch in Arbeit.
Da bin ich gespannt. Ich freue mich jetzt schon auf deinen Input und auf deine Sichtweise, Basti. Die ist ja manchmal ganz schön interessant. Du vertrittst ja durchaus auch ganz schön steile Thesen. So wie hier. Maschinenbauer denken zu strukturell. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Das erklär mir doch mal.
Was habe ich mir dabei gedacht? Ja, Maschinenbauer denken zu strukturell. Also ich muss erstmal zugeben, das ist natürlich die aufs Minimum runtergekochte Version der These, ja, für den Titel der Folge heute. Ich hatte auch mal ursprünglich gesagt, also viele Maschinenbauer denken meiner Erfahrung nach zu strukturell, wenn sie Patentansprüche schreiben. Darum geht's mir heute eigentlich. Also es ist im Wesentlichen so eine Schutzbereichsbetrachtung. Aber bevor ich jetzt da große Behauptungen anstelle, also ich möchte mich der Sache vielleicht mal so anekdotisch zumindest das begründen. Konkretes Beispiel, ja, neulich so passiert in meiner Praxis, also ich werde das jetzt so verallgemeinern, dass es anonym bleibt. Es geht um die Verpackungsindustrie, ja. Aktueller Fall, also da geht es um riesige Anlagen, ja, riesige Maschinen, Verpackungsmaschinen. Naiv gesagt, da kippt man auf der einen Seite irgendwie Papier rein und auf der anderen Seite kommen dann am Tag irgendwie 1 Million Strohhalme raus, sagen wir mal, ja. Trinkhalme, die macht man ja heute aus Papier und nicht mehr aus Plastik. Und also absoluter Hochpräzisionsmaschinenbau eigentlich. Und jetzt kommt halt die Situation, dass ein Unternehmen, das natürlich absolut sattelfest ist und ihre Patente absolut im Griff haben beim Maschinenbau, jetzt aber merken, oh, unsere Entwickler, unsere Erfinder machen jetzt auf einmal Algorithmuserfindungen. Das ist so das Schlüsselwort. Da kommen die Unternehmen dann oft zu mir mit einer Algorithmuserfindung. Denn wenn dann auf einmal eine Softwarelösung erfunden wird, sagen wir mal zum Beispiel für die Qualitätskontrolle bei so einer Verpackungsmaschine, ja. Also im Grunde geht es da immer um, in dem Fall jetzt KI für Punkt, Punkt, Punkt. Also immer eine Softwarelösung eingebettet in einen technischen Prozess. Und was ich eben dann oft sehe oder in diesem konkreten Fall gesehen habe, war ein Patentanspruch, der dann eben von Maschinenbaupatentanwälten gedraftet wird, der sich sehr stark auf den ganzen technischen Prozess beziehungsweise auf die Maschine richtet, ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, kommt halt ein bisschen aus dem Mindset, also Stereotyp jetzt betrachtet, der Maschinenbauer, der nähert sich halt quasi der Sache von der Maschine her, ja. Und der schreibt dann tendenziell, so war es in diesem Fall eben, ein Vorrichtungsanspruch, der auf die Verpackungsmaschine gerichtet ist. Und der hat dann irgendwie eine Sensorvorrichtung mit Sensoren, die dann die bestimmten Werte auslesen. Und dann werden diese Werte eingespeist in ein Steuergerät auf der Verpackungsmaschine. Da läuft dann der Algorithmus drin, also die KI in dem Fall. Und am Schluss werden irgendwie, weiß ich nicht, die Rollen der Maschine angesteuert, ja. Das ist so der typische Anspruch, den ich oft sehe. Vorrichtungsanspruch, und dann hat man halt noch einen parallelen Verfahrensanspruch, der quasi das Betriebsverfahren der Maschine widerspiegelt. Problem, das ich dabei eben sehe, und da kommen wir jetzt eben zu meiner These, warum das für mich zu strukturell ist, ist, dass so eine Anspruchskombination eben nur das heutige Businessmodell abdeckt, nämlich Industrieanlagen zu verkaufen. Aber ja, das Business ändert sich, ja, und Patente laufen ja im Übrigen 20 Jahre. Also wenn ich heute so ein Patent anmelde, möchte ich mir gar nicht ausdenken, wie das Business in 2042 aussieht. Was ist denn, wenn nicht erst dann, sondern jetzt schon irgendein KI-Startup zum Beispiel auf den Markt kommt, die aber gar keine Anlagen verkaufen, sondern nur die Software? Da komme ich nämlich mit so einem Anspruch dann nicht mehr weit.
Das heißt, du willst nur die Software patentieren. Habe ich das richtig verstanden?
Im Grunde ja.
Okay, und dann willst du am besten schreiben für diese Anlage, ich empfange einen ersten Wert, ohne zu definieren, was das für ein Wert ist, nämlich vielleicht ein Messwert von der Sensorvorrichtung, den du brauchst, den du dann einfach nur auswertest mit Merkmal 2, was dein Algorithmus ist. Auswerten ist dann die Verallgemeinerung von deinem Algorithmus, ohne noch irgendwie näher diesen technischen Zweck gezielt im Zusammenhang mit dieser Verpackungsmaschine zu erläutern. Und dann willst du Merkmal 3, Ergebnis ausgeben, was auch immer du mit diesem Ergebnis machst. Und dann glaubst du, dafür kriegst du ein Patent. Um einfach nur Wert empfangen, auswerten und Ergebnis ausgeben. Ich glaube nicht, dass das geht, Basti.
Ja, da kommen wir jetzt schon genau zu Pudels Kern, glaube ich. Ich glaube, ich würde es gerne nochmal abschichten auf zwei Teilaspekte vielleicht. Also, will ich nur die Software patentieren? Im Grunde ja. Aber im Grunde kann man sich, glaube ich, oder sollte man sich der Sache, wie ich das sehe, aus zwei Dimensionen quasi nähern. Also das eine ist für mich die Frage mehr der Systemgrenzen oder gewissermaßen der Grenzen des Patentanspruchs, dessen, was ich beanspruche, ja. Da kann ich ja entweder den ganzen technischen Prozess beanspruchen, so wie du gesagt hast, oder wie wir im Beispiel den hatten, oder ich kann versuchen, nur den Softwarebaustein zu beanspruchen, der halt als Input etwas Technisches hat und als Output ein Steuersignal liefert. Also da geht es wirklich nur um die Frage, wo mache ich das Kästchen drum bei der Maschine? Ja. Ja?
Okay, ich verstehe.
Ganz kurz nur, das ist die eine Dimension. Und die andere Dimension ist, die du angesprochen hast, ja, ist natürlich absolut richtig, ist dann mehr so die Frage der Abstraktionsebenen. Also wie weit abstrahiere ich von dem konkreten Steuersignal und wie weit kann ich verallgemeinern? Ja.
Okay, das heißt, du sagst quasi, du schaust dir den Prozess an, den du hast, und dann schaust du, wie du den zerlegst und welche Teilschritte du zusammenfügst und wo du dann dein Kästchen drum machst, als ein Block quasi, wie in so einem Blockschaltbild. Und dann überlegst du dir, wie du das dann nachher beschreibst und was du dann machst. Also zum Beispiel könntest du dir vorstellen, zu sagen, du empfängst dann halt nicht nur irgendeinen Wert, sondern vielleicht einen Messwert und du gibst dann auch ein Steuersignal aus. Okay, das geht aber nicht ohne strukturelle Merkmale. Ich glaube, das ist das, was vielleicht ganz gut ist, wenn man das macht, dass man über den Input, Output und strukturelle Merkmale an die reale Welt andockt. Meinst du, das geht? Ist das ein guter Ansatz, um solche Sachen technisch zu verorten und mit der realen Welt zu verbinden? Weil ein Ergebnis, was du ausgibst, mit dem du nichts anfängst, das ist ja nutzlos. Das bringt ja eigentlich auch nichts, wenn du sagst, du hast ein Steuersignal, mit dem du dies und das weitermachen kannst, was geeignet ist, dann ist das ja relativ real und schwebt nicht so leer im Raum. Oder was hältst du von dieser Vorgehensweise?
Ja, ich glaube, da sind wir eigentlich ziemlich d'accord. Das ist eigentlich genau der Punkt, den ich machen wollte. Man natürlich braucht es am Ende des Tages den technischen Effekt braucht es, ja, den technischen Beitrag, und den kriege ich halt auf jeden Fall mal, wenn mein Algorithmus irgendwie eine technische Wirkung hat, ja, auf der Output-Seite durch ein Steuersignal, was dann geeignet ist, um die Maschine zu steuern, oder durchs Verarbeiten von konkreten Messwerten. Also da wäre ich schon durchaus, kann man konkret sein, würde ich sagen, ja, sowohl aus der Patentierbarkeitsbrille, dass man eben ja eine technische Erfindung in seinem Anspruch hat, die man wohl braucht, als aber auch vom Schutzbereich her, aber hier muss man eben aufpassen, und das ist jetzt mein erster Punkt eben zu diesen Kästchenmalen, zu den Systemgrenzen, wie ich es gemeint habe, dass man eben nicht, und das ist halt, was ich oft sehe, einfach nicht, die Frage ist immer, was sind die aktiven Teile im Anspruch? Wer macht da was, ja? Und was ich halt eben einfach tendenziell oft sehe, sind so Maschinenbau-Style-Ansprüche, die halt einfach aktiv den Sensor drin haben, der was misst. Und dann wird es irgendwie übertragen und dann wird es ausgeführt und dann wird wirklich was getan bei der Maschine. Das ist der Punkt, den ich machen wollte. Damit schütze ich halt die Anlage, aber nicht nur die Software. Was ich eben mache, ist, im Grunde, wie du es gesagt hast, ich konzentriere mich nur auf den digitalen Teil, nur auf das, was quasi auf dem Steuergerät läuft, und definiere nur den Input in einem Verfahrensanspruch und den Output. Der Output ist dann ein Steuersignal und der Input sind halt die Messwerte. Die können aber schon konkret sein. Aber es ist eben wichtig, es sind im Grunde am Ende des Tages geht es da wirklich um die Sprache im Patentanspruch, ja. Mhm. Das ist einfach ein Unterschied, ob ich sage, Verfahren mit dem Schritt messen einer Drehzahl von der Rolle da irgendwie in der Verpackungsmaschine. Oder wenn ich sage, Empfangen eines Messwerts, der irgendwie die Drehzahl repräsentiert oder so. Das ist vom Schutzbereich einfach komplett verschieden.
Da muss ich zugeben, bin ich komplett bei dir. Da kann ich mitgehen. Und ich glaube, vielleicht kann man da auch noch sehr viel gewinnen, indem man zum Beispiel den Messwert zu Beginn, möglicherweise je nach Stand der Technik, noch nicht mal konkretisiert. Du musst ja nicht unbedingt sagen, was für einen Messwert du hast, sondern du kannst ja einen physikalischen, eine Größe wählen, die einen bestimmten Effekt charakterisiert. Du kannst ja, musst dich ja auch nicht unbedingt zwingend möglicherweise festlegen, von was für einem Sensor du diesen Wert bekommst. Das können ja verschiedene Sensorprinzipien sein, die dahinter stecken. Genauso musst du dich ja beim Output eigentlich auch nicht festlegen, was du steuerst. Du musst nur irgendeinen technischen, eine technische Verknüpfung haben zur realen Welt. Ich glaube, dann kann man das ganz gut verorten. Und ich glaube, wenn ich da recht drüber nachdenke, dieses Systemgrenzen definieren, das ist nicht nur bei euch, glaube ich, mit Algorithmen ein Thema, sondern auch bei uns im Maschinenbau. Wir haben ja immer Baugruppen in verschiedener Fertigungstiefe. Und wenn ich mich darauf konzentriere, mir mal zu überlegen, in welchen Baugruppen habe ich eigentlich sinnvolle Abschnitte und wie ist meine Lieferkette und meine Fertigungstiefe oder mein Fertigungskonzept, ist es vermutlich gut, grundsätzlich immer über die Systemgrenzen nachzudenken, dass man jeden in der Lieferkette mit einer speziellen Baugruppe, die von A nach B verschifft wird, mit unterschiedlichen Produktionsstandorten. Ich habe einen ersten Zusammenbau aus Fabrik 1, der wird weitergebaut in Fabrik 2 vom nächsten Zulieferer und in so Ketten mit Subzulieferern und so weiter. Macht es wahrscheinlich Sinn, das genau so anzugehen, nur eben auf Baugruppen statt auf Algorithmen mit Input-Output. Und ich habe als Input Einzelteile und als Output einen Zusammenbau. Das ist, ja, das ist gut. Das ist was, was uns, glaube ich, generell in der Denkweise hilft. Und ich glaube, so anders sind wir eigentlich nicht unterwegs. Sollten wir nicht sein.
Ja, im Grunde glaube ich es auch. Ich finde interessant dein Punkt mit den Baugruppen, mit der Fertigungstiefe. Ja, das habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, im Endeffekt ist es eben, ja, in beiden Arten, wie wir denken, die Frage, wo ziehe ich die Grenzen meines beanspruchten Gegenstands? Mein Punkt ist nur, ich glaube, dass es eben gerade bei Softwarelösungen im Maschinenbau oder im industriellen Kontext halt gerade besonders virulent ist, das Thema, und besonders wichtig, eben weil sich dadurch ganz neue, durch die Tatsache, dass Innovationen jetzt oft virtuell irgendwie stattfinden oder die Erfindung, die eigentliche Erfindung eben nur im Algorithmus liegt, nicht in der Maschine außenrum, ergeben sich halt neue Businessmodelle, und da brauche ich eben ganz, ganz zwingend die möglichst kleine Verpackung, sage ich mal, meines Anspruchs, die möglichst kleine Abgrenzung, weil dann kann der Algorithmus halt überall laufen, ja. Das ist eben ganz typisch in der Industrie 4.0 heutzutage, dass ich dann irgendwie den KI-Algorithmus halt gar nicht mehr auf der Maschine laufen habe, sondern vielleicht irgendwo in der Cloud. Dem Algorithmus ist es im Grunde oft völlig egal, wo der sich befindet, und dafür muss ich halt den Anspruch entsprechend draften, dass der das eben offen lässt, wo er letztendlich abläuft, ja.
Ja, aber das ist ja bei uns mit den Baugruppen im Prinzip das Gleiche, weil je mehr global die Produktion verteilt ist, je mehr Mitspieler ich in dieser ganzen Fertigungskette habe, umso eher wird das ja auch relevant, wenn die Bauteile von verschiedenen Zulieferern nachher zu einem zusammengesetzt werden, und dann muss ich schon auch schauen, in welchem Bauteil steckt jetzt die Erfindung, und so muss ich meine Ansprüche dann entsprechend verteilen. Und ich glaube, die Kunst ist da, das richtige Maß zu finden, weil im Hinblick auf die Anspruchsgebühren wird es, glaube ich, dann schon kompliziert, wenn ich jeden einzelnen Schritt mit einbaue, sondern die richtigen auszuwählen. Wie weise ich es nachher auch nach? Aber ich glaube schon, wie du sagst, mit diesen Systemgrenzen, dass dieses mit dem Algorithmus, wo lasse ich den laufen, in der Cloud oder woanders, wenn ich die geschickt wähle, dann habe ich ja mein Input und mein Output, und dann kann ich den Algorithmus ja unabhängig davon überall reinschieben. Dann spielt es ja keine Rolle mehr. Wenn ich das geschickt wähle, erledige ich ja quasi damit dieses Problem, wo kann ich den rechnen?
Absolut, ja, ganz genau. Also ich glaube, im Endeffekt sind wir uns da ziemlich einig, ja. Jeder aus seiner Denke heraus kommt eigentlich fast dazu, dass es einfach wichtig ist, die Systemgrenzen geschickt da im Blick zu behalten, ja. Ich würde sagen, ja, genau, jetzt sind wir schon 20 Minuten drin. Ich glaube, dieser erste Punkt mit der Frage, wie schneide ich meine Maschine in Häppchen, die ich dann beanspruche, haben wir, glaube ich, ganz gut ergründet. Ich mache einen kurzen Einspieler und dann schauen wir uns noch die Abstraktionsebenen an, würde ich sagen.
Sie hören Datenfluss und Drehmoment, den Podcast für Digitalpatente in der Industrie. Ihre Hosts sind Felicita Banshaf, Patentanwältin und Maschinenbauerin aus Stuttgart, und Bastian Best, Patentanwalt und Informatiker aus München. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um sich mit den beiden auf LinkedIn zu connecten. So verpassen Sie nämlich keine neue Folge mehr. Außerdem freuen wir uns über Feedback, Anregungen und Fragen per Direktnachricht oder in den Kommentaren. Und jetzt geht's direkt weiter mit der Folge.
Also, fassen wir doch mal zusammen. Was habe ich jetzt gelernt? Ich würde sagen, naja, es ist doch dann wohl so, habe ich jetzt gelernt, dass doch der Maschinenbauer an sich, Patentanwalt, durchaus auf dem Schirm hat, dass er nicht immer nur die Gesamtvorrichtung beansprucht. Das finde ich gut. Würde mir trotzdem wünschen, dass man eben dann auch noch weitergeht, nicht nur die Einzelkomponenten anschaut und da eben die smallest sellable unit, sage ich mal, nimmt, ja, in der Lieferkette, sondern eben zum Beispiel auch die neuen, oder die, nicht die neuen, die verfügbaren Anspruchskategorien wie den Computerprogrammanspruch nutzt, ja, um eben nur die Software zu haben, auch im Repertoire.
Ja, das sind wirklich gute Ansätze. Und ich glaube, was hilft in jedem Fall ist, das ist so das, was ich jetzt auch mitnehme, dass strukturelle Merkmale gerade als Input-Output-Größen sehr hilfreich sind und dass es sich für diese Systemgrenzen lohnt, an der Lieferkette oder den Fertigungskonzepten zu orientieren, wenn ich Algorithmen habe, die zum Beispiel auf solche Sachen gemünzt sind, und dann da eben geschickt Input-Output wählen und generell nachzudenken, wo mache ich mein Kästchen rum, wie du das vorhin gesagt hast. Ja. Ich glaube, das ist ein super gutes Bild. Und wie schachtel ich das und wie verknüpfe ich das und von wo kann ich das nach wo schieben? Also diese Überlegung, einfach flexibler zu sein, wo etwas letztendlich verwendet werden kann oder in welchem Kontext und wie aggregiert, finde ich super.
Prima, super. Anderer Punkt, der bei so Algorithmuserfindungen eine Rolle spielt, ist für mich auch, dass es dem Algorithmus nicht nur oft egal ist, wo er läuft, das ist der Punkt, den wir jetzt besprochen haben, sondern, und das ist, was bei dir schon anklang, was will ich denn da eigentlich, will ich überhaupt sagen, was ich verarbeite oder nicht mit dem Algorithmus? Dem Algorithmus ist es manchmal sogar relativ egal, was er da macht, also was die Daten bedeuten, mit denen er da arbeitet, sage ich mal, ja. Da mache ich nochmal ein Beispiel, vielleicht auch das mir neulich untergekommen. Wir fangen mal konkret an und dann fragen wir uns, wie weit wir abstrahieren können, weil darauf kommt es ja im Grunde immer an, ja. Der Job des Patentanwalts ist es ja am Ende des Tages, die konkrete Erfindung zu nehmen und zu schauen, was kann man da noch generalisieren, was ist eigentlich der prinzipielle Kern der Erfindung. Bei Software ist es halt oft das Problem, bei algorithmischen Erfindungen, dass man da abstrahieren kann, bis man im Grunde zur abstrakten Mathe kommt. Und die ist halt dann nicht mehr technisch. Und ja, auf dem Weg dahin muss man schauen, wo man quasi seine Rückfallsposition Haken einhängt. Beispiel, auch neulich geschehen, kann man auch wieder auf so eine Produktionsanlage münzen. Also sagen wir mal, jetzt haben wir wieder diese Verpackungsmaschine, ja, die da Strohhalme produziert, und die Erfindung geht um das Qualitätsmonitoring von den Strohhalmen, die da durchrauschen durch die Maschine. Und das Ganze hat sich der Erfinder jetzt mit Bilderkennung ausgedacht. Ja, da gibt es eine Kamera, die schaut da die Strohhalme an, in so einem Zwischenstadium in der Produktion auf der Maschine und macht halt mit KI, mit Machine Learning eine Bildauswertung und dann kann man auf pfiffige Weise da erkennen, oh, da stimmt jetzt was nicht und dann kann man eben inline seine Maschinenparameter anpassen. Also im Grunde ist es dann eine Bilderkennungserfindung, ja, KI-basierte Bilderkennung für das Qualitätsmonitoring von so einer Strohhalmverpackungsmaschine. Das wäre jetzt so der konkreteste Patentanspruch, sage ich mal, ja. Und dann sagt der Erfinder aber, na Moment, das geht eigentlich nicht nur für Strohhalme gut, sondern für alle möglichen, sagen wir mal, röhrenförmigen Werkstücke, ja. Also hier haben wir dann so eine Abstraktion, so eine erste Stufe der Abstraktion vom konkreten fertigen Produkt weg, ja. Schreiben Sie mal gerne in die Kommentare rein an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wann wir da jetzt immer noch technisch sind und wo wir aussteigen. Ich würde sagen, an der Stelle sind wir noch technisch, weil das EPA eben jetzt in dem Beispiel sagt, Bilderkennung, wenn es da wirklich um die Pixel geht und so und ich da die Objekte erkenne, ist ein technischer Anwendungsfall. Dann geht's weiter, dann sagt der Erfinder aber, naja, okay, es geht also nicht nur um Strohhalme, sondern im Prinzip geht's also wirklich nur um Bilderkennung. Meine Erfindung ist eigentlich neues KI-basiertes Bilderkennungsverfahren, was also völlig unabhängig von der Industrieanwendung überhaupt ist. Das kann ich für alles einsetzen, ja. Einfach Bilder reinschmeißen und dann kann ich da die Objekte erkennen. Also es ist im Grunde ein Objekterkennungsalgorithmus. Jetzt nicht nur unabhängig vom Strohhalm, sondern unabhängig von jeglicher Art industrieller Anwendung. Und dann kann man eben noch weitergehen und sagen, naja, vielleicht ist die Erfindung jetzt, geht's sogar nicht nur um Bilderkennung, sondern es geht eigentlich um einen neuartigen Machine Learning Trainingsalgorithmus. Wie ich also ein Machine Learning Modell trainieren kann. Also sogar unabhängig von der Bildverarbeitung, unabhängig von der Anwendung überhaupt. Ja, und hier muss man eben schauen, je höher man da abstrahiert und der Informatiker ist eben geneigt, erstmal von ganz oben drauf zu schauen und er will immer die möglichst generalisierte Lösung eigentlich haben. Hier muss man halt sehr genau schauen, wie weit man gehen kann. Das ist so ein bisschen, sage ich mal, das, was der Informatiker im Blick haben muss, wie ich. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass der Maschinenbau-Patentanwalt oft halt quasi auf den unteren Ebenen hängen bleibt in dem Sinne und sich gar nicht die Frage stellt oder beziehungsweise sich vielleicht auch gar nicht traut, zu sehr zu abstrahieren, weil es eben dann schnell zu algorithmisch wird.
Ich glaube, manchmal wird fälschlicherweise unterstellt, wir würden nicht abstrahieren, aber die Entscheidung ist manchmal bewusst auf eine spezifischere Lösung gerichtet, weil man sich natürlich, wenn man sich zum Beispiel auf ein bestimmtes technisches Gebiet beschränkt, von Anfang an sehr viel Stand der Technik aus dem Verfahren heraushalten kann. Wenn ich zum Beispiel in diesem Fall, wie du das gesagt hast, mich auf Bilderkennung von röhrenförmigen Gegenständen beschränke, dann habe ich alle möglichen Stand der Technik-Geschichten, die sich auf andere Gegenstände beziehen, per se schon mal ausgeschlossen und kann die sehr gut wegargumentieren, indem ich sage, anderes Problem, andere Technik, ich habe andere Bilder. Das macht mir das Erteilungsverfahren viel effizienter. Stand der Technik, der da mal drin ist, rauszubekommen, ist häufig sehr schwierig und es ist vor allen Dingen sehr viel Arbeit. Und das kostet in der Regel Geld, weil es einfach Zeit und Aufwand bedeutet. Und wenn ich teilweise sehr spezifisch bin, habe ich im späteren Verfahren, sei es im Einspruch oder sonst wie, manchmal durchaus Vorteile, wenn ich mich sehr konkret auf ein bestimmtes Gebiet beschränke oder wenn es eine sehr spezielle Bauweise eines Produktes ist oder eine sehr, sehr spezielle Anwendung, wenn ich in diese Anwendung konkret reingehe und dann nur, was die Erfindung betrifft, sehr, sehr breit werde. Das kann durchaus auch Vorteile haben. Die Frage ist halt, was ich erreichen will. Meiner Meinung nach, wenn ich zu viel will, größenwahnsinnig werde und die Welt beansprucht, das funktioniert nicht so gut. Ich bin eher ein Freund davon, mir genau zu überlegen, wo sind meine Grenzen, was will ich ausloten, mit dem Fokus in ein Gebiet zu gehen und dann weiterzumachen. Das geht ja hier vielleicht auch bei euren Algorithmen, dass man eher in eine bestimmte technische Richtung geht, aber dann den Algorithmus innerhalb dieses technischen Gebiets sehr breit macht. Was hältst du davon?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Strategie, würde ich sagen. Ja, ja. Man muss sich halt bewusst sein, wie sehr man von der, ich sag mal jetzt, von der Technik im Sinne der industriellen Anwendung, wenn wir zum Beispiel bleiben, wie sehr man davon abstrahieren kann, und die Erfindung trotzdem so ist, dass sie immer noch in sich, in der Algorithmik technisch ist. Und da gibt es eben technische Anwendungen für Algorithmen oder nicht technische, die dann die Rechtsprechung sagt, was davon technisch ist oder nicht. Bilderkennung war zum Beispiel, das ist dann immer noch technisch. Andere Sachen sind dann sofort nicht technisch, sobald ich von der industriellen Anwendung weggehe. Ja, was ich interessant finde, ist tatsächlich, ich glaube, im Endeffekt ist es ja eine strategische Entscheidung. Das wäre jetzt so mein Learning aus dem zweiten Aspekt mit den Abstraktionsebenen. Ja, also letztendlich ist es, glaube ich, eine strategische Entscheidung, wie breit ich anfange, wie sehr ich abstrahiere oder wie konkret ich gleich anfange im Prüfungsverfahren, weil es kommt halt letztendlich, also das muss eigentlich der Mandant entscheiden, denke ich mal, ob er schnell ein Patent haben will für sein Business, ja, um seine Wettbewerber rauszuhalten, oder ob er halt ein Patent haben will, was quasi branchenunabhängig ist und quasi, wie in dem Beispiel jetzt, den neuen Bilderkennungsalgorithmus es ihm dann erlaubt, den auch in anderen Branchen irgendwie quer zu lizenzieren oder so, ja, dann ist halt mehr Aufwand, weil dann wird die Sache einfach abstrakter und dann hat man all die Probleme, die du nennst, ja, man fängt sich mehr Standardtechnik.
Ja, ich glaube, mein Learning ist ganz klar, von beiden Seiten die Sache zu beleuchten. Also einmal mit deiner Sicht zu starten, sehr breit und vom kleinsten Gegenstand, und im Gegenzug dazu sehr spezifisch und auf das Gesamtprodukt gerichtet, und dass man von beiden Seiten einfach mal die Sache durchdenken soll, und dann wird man sich vermutlich in der Mitte treffen und kommt zu einem ganz guten Ergebnis, und je nach strategischer Entscheidung ist dann der Anspruch in bestimmten Punkten breiter oder eben enger, und dann kommt man zu einem, glaube ich, für den jeweiligen Einzelfall ganz guten Anspruch, was man will, wenn man diese beiden Seiten beleuchtet.
Finde ich gut. Wie schaut's denn aus im Chat, Magdalena? Haben wir eigentlich Rückmeldungen bekommen? Hallo Magdalena, jetzt ist sie weg.
Hallo.
Da ist sie wieder.
Bislang keine Rückmeldungen.
Keine Rückmeldungen, okay. Dann würde ich sagen, Felicita, machen wir mal unser Wrap-up. Sind wir eigentlich am Ende der Folge angelangt, würde ich sagen. Was war dein größtes Learning insgesamt?
Ja, wie gesagt, dass es sehr gut ist, die Perspektive zu wechseln und einfach auch mal von der anderen Seite raufzuschauen. Und ich glaube, man sollte viel mehr mit anderen Leuten, die eine andere Sichtweise haben, zusammenarbeiten und versuchen nachzuvollziehen, wie diese denken. Mir fällt spontan zum Beispiel ein, dieses Thema unzureichende Offenbarung ist ja durchaus, wenn ich das korrekt verstanden habe, bei Digitalpatenten, gerade bei KI, neuronale Netze, wie man die trainiert und so weiter, durchaus ein Thema. Und aus der Chemie gibt es da ja unfassbar viel Rechtsprechung zum Thema ausreichende Offenbarung. Vielleicht muss man mal so einen Chemiker fragen oder Biologen, Kollegen, was deren Learnings sind und wie man diese Klippen da umschifft. Und vielleicht bringt uns das ja auch in vielen Punkten einfach weiter, wie man da die Offenbarung bei diesen etwas komplizierteren Sachen gut schreibt. Also das wäre für mich ein Learning, andere Leute fragen, viel sprechen und verschiedene Perspektiven einnehmen.
Und genau das machen wir ja hier in dem Podcast, finde ich gut. Was ich heute, ein Learning war bei mir, ich habe ja immer davon gesprochen, möglichst klein quasi das Kästchen zu machen, ja, möglichst nur die Software zu beanspruchen, sehe aber schon ein, dass man vielleicht am Ende des Tages beides haben sollte im Patentanspruch, weil was beim Informatiker, sage ich mal, die Tendenz ist, dass er eben nur die Software beansprucht, ja, als Verfahren, als Computerprogramm in seinem Anspruchssatz, und dann der Vorrichtungsanspruch ist dann oft irgendwie der generische die Datenverarbeitungsvorrichtung. Da macht es, glaube ich, dann durchaus noch Sinn, da auch nochmal breit zu werden und dann doch nochmal entweder sogar die Verpackungsmaschine zu haben für den Schadensersatz später dann, oder eben die passenden Subkomponenten davon für die Lieferkette. Also ich glaube, und deswegen braucht es eben am Ende des Tages beide Mindsets und beide Erfahrungen auch, weil ich sag mal, ich kenne mich jetzt aus, wie man das mit den Algorithmen macht. Aber ich habe nicht wirklich den Einblick in die, wie die Lieferketten da funktionieren und was ich da eben an Komponenten dann letztendlich beanspruche. Finde ich gut. Okay, dann, also ich habe viel gelernt, mir hat es Spaß gemacht, wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, Ihnen hat es auch, hat sie auch weitergebracht. Weiter geht's mit der Folge 2, dann in 2 Wochen, übernächsten Freitag, diesmal dann mit einer These von Felicita, richtig?
Richtig, ich bin nämlich der Meinung, ein Patentanspruch darf manchmal auch lang sein.
Da bin ich sehr gespannt, weil auch hier bin ich ja eher als Informatiker, der irgendwie von oben abstrakt aus der Cloud angeflogen kommt, einer, der sehr kurze Patentansprüche schreibt, tendenziell. Da bin ich sehr gespannt.
Ja, da bin ich auch gespannt, weil Empfang eines Werts, auswerten und ausgeben, das kann es nicht sein, Basti. Das kann es nicht sein.
Das werden wir dann sehen, wie lang der Anspruch dort werden muss. Ja, genau. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn Ihnen diese Folge weitergeholfen hat, empfehlen Sie den Podcast doch bitte einer Kollegin oder einem Kollegen. Und für mehr Themen wie diese, connecten Sie sich gerne auf LinkedIn mit Felicita Banshaf und Bastian West. Das war Datenfluss und Drehmoment, der Podcast für Digitalpatente in der Industrie. Bis zum nächsten Mal.